bin Marco Schirk und ihr hört den Fernsehsessel. Den Podcast über Film und Serien. Viel Spaß! In dem Sonderformat hat niemand Geringeres als Max Roth im Fernsehsessel Platz genommen. Wir haben uns über deutsche Genrefilme unterhalten und Max hat seinen Beitrag zum deutschen Genrefilm Flashback Mörderische Ferien mitgebracht. Wir haben uns vor ungefähr einem Monat zusammengesetzt und die Folge aufgenommen, sodass manche Sachen vielleicht nicht mehr ganz tagaktuell sind. Seht es uns nach. Ich hatte jedenfalls sehr viel Spaß im Gespräch mit Max und freue mich, wenn ihr genauso viel Spaß habt. Und jetzt Folge ab. Hallo Max.
Hallo.
Freue mich, dass du meiner Einladung beigewohnt bist, hier heute in meinem Podcast, der Fernsehsessel.
Vielen Dank für die Einladung.
Gerne, gerne. Max ist Filmliebhaber und Podcaster. Unter anderem hat er den Podcast Die Wiederaufführung und du bist Teil der Serienoase, ist das richtig?
Genau, also Wiederaufführung ist mittlerweile, also je nachdem, wann jetzt hier dieser Podcast rauskommt, wir sind jetzt gerade in unserem 7. Jahr und haben eigentlich mal, habe ich mit einem Arbeitskollegen, ist vielleicht falsch gesagt, aber mit einem Kollegen angefangen, weil ich irgendwie mal den Gedanken hatte, ach Mensch, ich gucke sehr viele Filme und überhaupt so Film und würde das irgendwie gerne mal andere Menschen damit vollquatschen. Und da habe ich dann schnell einen Mitstreiter gefunden vor Ort sozusagen. Und haben das damals gestartet und der ist aber mittlerweile hat sich ein bisschen umorientiert, sag ich mal. Er hat sich ein bisschen leer gequatscht und dann hatten wir so eine kleine Pause oder Phasen, wo es ein bisschen länger gedauert hat zwischen zwei Folgen. Und dafür ist jetzt die Kali mit an Bord und wir machen das jetzt, glaube ich, auch schon fast wieder über ein Jahr sozusagen in dieser Besetzung. Und Kali selbst macht auch eben noch viel mehr im ostasiatischen Serien. Mhm. Und das ist dann eben der Serienoase-Podcast, den sie macht, wo ich dann sehr häufig mit dabei bin. Manchmal macht sie es auch mit ihrer Freundin Kate. Ja, genau. Als Wiederaufführung und Serienoase kann man mich öfter mal hören, ja. Genau.
Okay. Woher kann man dich vielleicht noch kennen oder hören? Bist du noch ab und an irgendwo anders zu Gast?
Hier jetzt im Fernsehsessel. es gab schon mal so ein paar Gastspiele in den letzten Jahren, das kam vor und sonst bin ich ja auch Kinomitarbeiter, wer also in Rostock wohnt oder irgendwann mal nach Rostock kommt und ins Lichtspieltheater wundervoll kommt, der hat die Chance, mir sein Geld zu überlassen, damit er in den Kinosaal kommt. Und manchmal mache ich auch ein paar Einführungen bei älteren Filmen dann. Wie so eine Einführung aussehen kann man sich auch bei YouTube angucken, auf dem Lichtspieltheater Wundervoll Kanal, da gibt es ein Video und das ist eben eine Einführung zu Ran, ein Film, der eigentlich noch gezeigt werden sollte, bevor dann eben die Schließung wegen der Pandemie kam. Und dann habe ich gedacht, naja, damit die Leute wenigstens das einmal so haben oder vielleicht auch mal einen Eindruck kriegen, wie das so abläuft bei diesen Vorführungen, habe ich das mal aufnehmen lassen und das mal so ins Netz gestellt, ja. Ja.
Wie wirkt sich das denn jetzt mit der, ich sag mal, Corona-Pandemie tatsächlich jetzt direkt auf dich aus? Ich sag mal, du bist ja jetzt als Filmvorführer dann, ne? Mehr oder weniger direkt davon betroffen.
Ja, also ich bin erstmal noch gesund, also da bin ich zumindest glaube ich, dass ich gesund bin. Noch keine Symptome offen gezeigt. Wir haben halt geschlossen das Kino und dementsprechend ist nichts mit Filmvorführungen. Ein bisschen Social Media ist immer noch so, aber ja, man sitzt halt irgendwie viel zu Hause und es ist eben, wenn man eigentlich gerne auch nicht nur arbeitsmäßig ins Kino geht, echt sehr, sehr merkwürdig, immer noch so da zu sitzen und zu denken, so, ach nee, ich kann ja heute gar nicht ins Kino gehen, weil die ja geschlossen haben.
Ja.
Es ist so dieses, man möchte irgendwie, aber man kann nicht. Und es wäre auch besser, dass man das jetzt mal aktuell nicht macht. Ja, mal gucken. Wir sind eigentlich relativ zuversichtlich, weil die Chefin ist relativ zuversichtlich, dass wir da noch durchkommen. Selbst wenn sich das jetzt noch ein bisschen erstrecken sollte und nicht nur einen Monat oder anderthalb Monate anhält. Es wird ja dann vor allem auch sich dann zeigen, wie es danach weitergeht, weil ja nicht unbedingt damit zu rechnen ist, dass quasi, wenn irgendwann ein Termin steht oder kommt, wann wieder aufgemacht werden darf, dass dann A, alle Menschen sofort wieder ins Kino gehen, ja, dass B, überhaupt alle Plätze verkauft werden dürften und wer weiß, was da noch so alles in der Hinsicht dann auf uns zukommt, aber grundsätzlich sind wir erstmal zuversichtlich und schauen wir mal, was da so kommt.
Ja, na, ich hoffe mal, dass das sich dann irgendwie bald erübrigt und wir wieder alle fleißig ins Kino gehen können. Auch wenn ich selber einfach aus familiären Gründen oft gar nicht irgendwie ins Kino kann, sag ich mal, ne? Bisschen schade. Aber so den ein oder anderen Film wollte man jetzt eigentlich doch nochmal ganz gerne im Kino gucken, ne? So wie dein Kollege aus Rostock, der Max Gischinski, den Film wollte ich mir tatsächlich ganz gerne im Kino angucken und hab's einfach dadurch nicht gepackt, ne? Kahlschlag. Ja,
der hat jetzt, also das kannst du vielleicht hinterher rausschneiden, keine Ahnung, jetzt hier im Mitte April gibt es eine Online-Premiere exklusiv, das kann ich dir hinterher noch mal in Ruhe erzählen, kannst du vielleicht dich auch mit einklinken. Das Lauterbast-Kino in Hannover ist da nämlich aktiv mit dabei und hat da was ausgehandelt mit dem Verleih.
Sehr schön. Genau. Ich habe in einer Podcast-Episode von dir mitbekommen, dass du gesagt hast, dass du irgendwie selber über 50 Podcasts abonniert hast im Bereich Film und Serien. ist ja doch schon echt eine Menge. So, kannst du da vielleicht 2 bis 3 empfehlen? Einfach mal so random, wo du sagst, die sollte man unbedingt mal gehört haben.
Ja, natürlich muss man die alle gehört haben, sonst hätte ich die ja nicht abonniert. ja, einer der Podcasts, die ich mit als ersten wahrscheinlich auch gehört habe und die auch schon sehr lange dabei sind, ist auf jeden Fall das Bahnhofskino mit Patrick und Daniel. Die sind immer ordentlich dabei. Die Szene-Coach höre ich immer noch sehr gerne. Da hat das auch über die Jahre sehr interessant. Die haben als Studenten angefangen oder Studentinnen angefangen und sind natürlich jetzt auch mal alle irgendwann mit dem Studium fertig geworden, beziehungsweise manch einer hat nach dem Bachelor noch den Master draufgelegt. Und natürlich haben auch die sich in alle möglichen Winde verteilt und die Besatzung hat sich ein bisschen hin und her geschoben. Ich gucke die Liste bei mir gerade so auf dem Handy so ein bisschen durch. Sehr gerne höre ich noch Episode Heinz. Da weiß ich gar nicht, ob und wie groß oder klein die sind, aber die legen auch immer ganz schön ordentlich.
Okay.
Wert auf Produktion so, also das ist immer so ein bisschen Hörspiel mit drin, so als Intro auf jeden Fall. Den Long Take war auch mal sehr interessant, was so Arthouse-Filme angeht, aber die sind in Anführungszeichen tot und der Lukas Bawenschik ist jetzt mehr so bei Katz mit Christian Eichler gelandet. Wenn man was ganz anderes rund um Thema Film hören möchte, dem kann natürlich das Cinematic Smash Brothers Sisters mittlerweile Cinematic Smash Team Tournament empfohlen werden. Ich hoffe, du schreibst fleißig mit, damit das nachher alles in den Shownotes landet.
Das kriege ich hin.
Ansonsten müssen die Ohren nochmal ihre Finger in Bewegung setzen, um noch ein paar Sekunden zurückzuspulen. Ja, das waren jetzt so ein paar. Ich gucke nochmal ganz kurz. Ja, wie gesagt, gibt natürlich noch viel, viel mehr und alle, die jetzt nicht genannt sind, habe ich natürlich zu Unrecht nicht genannt, aber ich belasse es mal bei dieser Anzahl.
Sehr schön. Nö, ist ja erstmal.
Sonst geht die Sonne nachher gleich wieder auf.
Ich sag mal, die Hörerinnen und Hörer haben jetzt ja mitbekommen, dass du halt Filmliebhaber bist. Aber was war im Prinzip so dieser große Auslöser? Welcher Film oder welches Ereignis hat jetzt dieses Interesse in dir geweckt an Filme und an Serien? Weißt du das noch?
Also was jetzt so ganzen konkreten Film in der Kindheit oder so angeht, kann ich keinen. Ich weiß, dass meine Eltern waren oft in der Videothek, im Kino. Das war auch vom Wohnort aus gar nicht so weit weg. Das habe ich damals auch bei der Wiederaufführungsnullnummer und ich habe es auch bis heute nie mehr ermittelt. Was mein erster Film im Kino war, habe ich keine Ahnung zum Beispiel. Macht auch immer, weiß ich halt nicht. Aber weiß, dass wir auch sehr viel Fernsehen geguckt haben, Filme, die noch nicht fürs eigene Alter bestimmt waren. und nicht mal unbedingt, aber auch mit den Eltern, also zum Beispiel Alien, weiß ich, hat mir meine Mutter ab und zu dann mal so die Hand vor die Augen gehalten, so von wegen, ja, nee, die Szene musst du jetzt noch nicht so ganz sehen. Ich glaube, meine Eltern waren auch, sind auch immer sehr filminteressiert, das hat da vielleicht auch immer gut mit reingespielt, dass sich dieses Virus überträgt. Und was so meine, also ich sammle eigentlich auch ziemlich ordentlich noch Filme auf physischen Medien. Was da so mit der Auslöser war, weiß ich, ich habe mal mit einem Kumpel, mein Kumpel übernachtet damals so mit 14 bis 18, keine Ahnung. Und da haben wir Halloween Age 20 geguckt.
Ach so,
ja. Ich dann irgendwie also der damals, oh Gott, siebte Teil der Reihe war es. Und das wusste ich zunächst nicht und habe dann aber mal angefangen, mich zu interessieren, so, wo kommt dieser Film eigentlich her und so. Und dann festgestellt, oh, es gibt mehr Teile davon. Und habe dann den originalen Halloween geguckt von 78 von Carpenter und das war auf jeden Fall einer der Initialzündungen zum Thema Film sammeln und sich tiefer auch für Filme zu interessieren. Und ja, von Michael Myers aus ging das dann sozusagen los und dann war nichts mehr so leicht sicher vor mir.
Sehr schön. Um jetzt vielleicht die Schere mal zum deutschen Genrefilm hinzubekommen, was ja, sag ich mal, thematisch hier diese Folge Einzug halten soll. Was ist deiner Meinung nach vielleicht der beste deutsche Genrefilm?
Der beste? jetzt fallen, glaube ich, immer nur Filme ein, die nicht unbedingt direkt bei Genrefilmen reinfallen. Vielleicht Die Katze von Dominik Graf. Der hat mich auf jeden Fall sehr beeindruckt. Ich habe in den letzten Wochen und Monaten ein bisschen sehr viel Spaß gefunden an Filmen von Christian Alvard.
Ja.
Ich habe tatsächlich seine letzten drei Filme, Steig nicht aus, Abgeschnitten und Freies Land, alle im Kino gesehen und sehr genossen. Habe dann jetzt vor relativ kurzer Zeit auch endlich mal Antikörper gesehen sein. Ich glaube, es ist, glaube ich, sein zweiter Spielfilm, aber ich behaupte einfach, es ist sein erster größerer Film gewesen. Habe mir jetzt dann noch sein fünfer Tatortpack mit Til Schweiger bestellt, um da mir nochmal ein Bild zu machen. Ich weiß nicht, Willkommen in Hamburg, den ersten habe ich schon damals bei der Erstausstrahlung miterlebt. Der war irgendwie auch nochmal so ein bisschen, obwohl keiner natürlich, niemand gibt zu, dass er Schweiger mögen könnte oder sonst wie. Obwohl er natürlich auch viel, auch unter anderem für den deutschen Genrefilm ja getan hat.
Genau.
Aber das war irgendwie noch so ein Ereignis. Da wollte dann plötzlich jeder doch nochmal über den Tatort reden, während es sonst in den eigenen Kreisen oder so blieb. Und da habe ich dann auch mal wieder eingeschaltet. Und sonst gibt es natürlich immer wieder zu entdecken. Und so wie ich hier gerade ein paar Filmpodcasts genannt habe, ne, wenn ich jetzt sage, Der Nachtmahr oder Kahlschlag, hast du ja selbst auch gerade schon gesagt, ist ja auch durchaus ein Genrefilm. Da kommt dann immer mal wieder irgendwo aus irgendeiner Ecke was hervor, auch gerade in den letzten Jahren immer wieder, was relativ klein leider meistens bleibt. Also das ist wahrscheinlich noch das viel Traurigere daran, dass das eben im Kino dann meistens nicht so viel Beachtung findet oder Platz bekommt. Oder Spielmacher war vor ein paar Jahren, fand ich auch noch recht interessant, mit Frederik Lau.
Ach ja, genau.
Aber ja, das meiste sind, glaube ich, eher nicht ganz so große Filme. Ich weiß nicht, wo ich gerade den Satz anfangen wollte und wo er enden sollte. Aber ich weiß nicht, ob es eben den besten Genrefilm gibt. Ich versuche halt immer mal wieder so mir was anzugucken. Flashback, habe ich gehört, ist auch nicht so völlig verkehrt. Aber da reden wir jetzt gleich auch noch ein bisschen mehr drüber.
Genau. Sehr schön. Ich meine, Flashback, kommen wir gleich schon mal da drauf. Ist ja jetzt mehr ein Horror-Slasher-Genre irgendwie angesiedelt, würde ich mal behaupten. Ist das denn so dein Lieblingsgenre? Kann man das so sagen? Oder?
Ich habe schon immer noch irgendwie, glaube ich, da es ja auch wahrscheinlich mit Halloween so anfing und Alien irgendwie so zwei prägende Filmerfahrungen sind, durchaus, glaube ich, eine Affinität so Richtung Horror, Schrägstrich auch Slasher. Ich weiß nicht, ob ich mittlerweile noch das Lieblingsgenre habe oder hatte. Aber sonst vielleicht auch bin ja großer Michael Mann-Fan. Deswegen bin ich vielleicht momentan auch mehr so Richtung Action, Thriller so ein bisschen mehr drauf. Und Aber grundsätzlich gucke ich eigentlich von links nach rechts oder versuche von links nach rechts, oben und unten alles irgendwie mal zu gucken, was mir dann mal vor die Flinte kommt. Bin da jetzt nicht so, ja. Ja, ich halte mich für relativ offen für alle möglichen Sachen.
Sehr schön. Sollte man, glaube ich, auch sein. Ne? Ich sag mal, da gibt es inzwischen ja so eine Vielfalt an auch guten Vertretern in den jeweiligen Genres. Da kann man durchaus auch mal eine Komödie gucken oder ähnliches. Ne? Ja. Hast du noch irgendwie Hoffnung fürs deutsche Genre, Film oder irgendwelche Ängste? Bist du der Meinung, wir sind gerade in irgendeiner Sinnkrise oder ein Hoch kommt jetzt nochmal?
Naja, in der Krise sind wir jetzt.
Ja, gut, jetzt dann ja. Ja, das stimmt.
Aber ich, also von den Leuten, die Filme machen möchten, habe ich, glaube ich, mehr als genug Hoffnung und sehe auch, dass es eben Leute gibt, die da was machen wollen und auch was machen. In Anführungszeichen Ängste oder die größeren Bedenken sind eigentlich dann immer auf der Seite der Geldgeber oder derjenigen, die das irgendwie bewilligen oder ablehnen. Dass man dann doch eben mehr sagt, ach naja, wir nehmen lieber die nächsten TV-Liebesfilme, da wissen, also die auf bekannte Rezepturen setzen, wie das eben so ist, ne? Lieber Fast and the Furious 9 als ein Mann, der mit dem Auto durch die Gegend fährt, wo keine große Marke dahinter steht, weil man einfach weiß, da hat man eben die Marke, die Reichweite und also meine Hoffnung und Wünsche ist, glaube ich, eher, dass der Genre-Film wieder so ein bisschen ja, populärer oder größer auch wird. Also wie gesagt, Christian Albert hat ja zumindest so halbwegs auch große Namen dann immer dabei gehabt jetzt bei seinen Filmen in den letzten Jahren.
Ja.
Und jetzt fliegt der eine Gedanke gerade weg, den ich noch sagen wollte. Genrefilm, große Namen. Ja, also wie gesagt, auch Til Schweiger, der ne, eben mit dem Tato dann nochmal ins Kino gegangen ist. Der hat jetzt leider auch, also leider, je nachdem, hat ja auch dann andere Filme jetzt in den letzten Jahren gemacht. Aber das ja, das ist wahrscheinlich vielleicht dann auch die Großen da einfach nochmal wieder Vorreiter werden müssen. Also ich glaube, Moritz Bleibtreu zum Beispiel, Die dunkle Seite des Mondes, war ja auch so ein recht ja. interessanter Film, der hat oder der dreht jetzt oder hat wahrscheinlich gedreht, jetzt natürlich gerade nicht, seinen ersten eigenen Spielfilm, der glaube ich auch ein Genrefilm werden soll, okay. auch ursprünglich irgendwie fürs Jahresende 2020 angedacht. Muss man auch mal gucken, ob und wie das noch bleibt oder sich verschiebt, aber ja, dass eben auch größere Namen da dranbleiben und das eben in Anführungszeichen nicht nur von als so diese unabhängigen Leute immer machen. Mhm. Schneeflöckchen fällt mir jetzt gerade auch nochmal wieder ein. Immigration Game, das sind ja alles Sachen, die eher dann so draufstehen haben, ja, unabhängig gemacht und gehen zum Start innerhalb von 3 Tagen ins Kino, sonst ist der Film sowieso gleich wieder weg und man sieht ihn nicht mehr und wenn das dann eben bei Streaming-Anbietern landet, ist das natürlich auch grundsätzlich schön, weil das noch mehr Leute erreichen kann, aber gleichzeitig eben auch alle da sind sozusagen und da dann die Reichweite nochmal zu erzielen, hilft. Also, ja, der Wunsch ist eigentlich immer die Marketingbudgets. Also so wie in der Kinobranche häufig gesagt wird, ja, wir haben zu viele Filme, die starten und das geht einfach nicht, wenn jede Woche 10 Filme starten, das kann ja sich keiner angucken, alles und so. Aber das in Anführungszeichen das große Geheimnis, was ich so für mich in den letzten Jahren ermittelt habe, ist, dass Filme ordentliche Werbebudgets brauchen, damit die überhaupt in Bewusstsein irgendwo auftauchen von Menschen, weil der Film kann noch so gut sein, wenn da keiner von gehört hat, dann wird ihn auch keiner gucken und da wird auch keine Mundpropaganda dann helfen.
Das stimmt.
Ja. Ja, und die Angst ist dann, wie gesagt, natürlich, dass, keine Ahnung, dass eben sowas gar nicht gefördert wird oder eben immer nur belächelt bleibt oder so. Und irgendwie ganz grundsätzlich viele Menschen sagen, ach, deutsche Filme sind alle doof so ungefähr. Und naja, da kann ich eben nur müde drüber lächeln oder die Schulter zucken und mir sagen, ja, tut mir leid für dich. Da verpasst du dann leider sehr viel.
Das stimmt. Gut, bevor wir jetzt dann zum Film kommen, würde ich dir tatsächlich noch ein paar Entweder-Oder-Fragen stellen wollen.
Oder.
Paula Bär oder Franz Rogowski?
Ja, beide, ne? ja, nee, beide. Also zumal ja jetzt auch
Undine eigentlich mal starten sollte. Mal gucken, wann wie sich das dann ereignet haben wird. Ich habe jetzt Franz Rogowski gerade noch gesehen gehabt in Tiger Girl, den habe ich jetzt nachgeholt. Und er ist ja sowieso, also gefühlt in den letzten 5 Jahren 30 Filme oder so.
Ja.
Zumindest, also gerade auch bei uns in, sozusagen im Arthouse-Bereich, jeder 5. Film irgendwie taucht er vielleicht mal kurz auf. Und Paula Bär habe ich zwar noch nicht so viel gesehen, aber die ein, zwei Sachen, die ich mal gesehen habe, fand ich schon durchaus sehr, sehr schön, ja.
Bier oder Wein?
Ich bin tatsächlich nicht so der großartige Alkoholtrinker und würde wahrscheinlich, ja, was würde ich machen? Hauptsache ich habe ein Glas Saft oder so noch dazu, damit ich kann beides trinken. Oh Mann, ich spreng sofort das Format hier. Leichte Tendenz zum Wein vielleicht.
Okay. Süßes oder salziges Popcorn?
Süßes, auf jeden Fall. Die Geschichte, die ich da mal hatte, war da war ich 16 oder so, da waren wir im Urlaub in Österreich. Und das war, als Batman Begins anlief. Und da hatten wir uns dann eben so erkundigt, haben wir uns dann erkundigt, wo ist denn hier ein Kino und so. Sind von der Rezeption, ja, da und da lang, da und dort. Damals war das noch nicht so verbreitet hier mit Google Maps oder sonstigen Späße. Und hingefahren und dann war das halt so, sah aus wie so ein riesiger Schiffscontainer auf Betonstelzen. Dachten so, was ist das hier? Ne? Relativ große Parkfläche drunter. Dann ist man da an so einem Aufzug gestiegen unten. Es war halt schon abends, war es ein bisschen dunkel. Alles, ne, war eher so, in Anführungszeichen, kleiner Ort irgendwie, war nichts los. Und dann gingen die Fahrstuhltüren, öffneten sich und eine riesige Welt eröffnete sich. Hunderte Leute strömten durch ein riesiges Foyer. Man konnte Restaurants, gab es da mehrere Säle. Und dann eben, ja, okay, einer geht jetzt zur Kasse, der andere kümmert sich um Naschkram und so. Und ich mich an die Kasse gestellt für die Süßigkeit, fürs Popcorn. Und sag so, ja, ich gerne eine Tüte Popcorn. Und die Verkäuferin guckt mich so an, das ist hier aber salzig. Und dann habe ich gemerkt, ich bin sofort aufgefallen, dass ich nicht von hier bin. Und dass anscheinend deutsche Touristen da sehr schnell mal in diese Falle tappen. Und ich gesagt, das ist doch völlig egal. Und dann gemerkt so, das zieht einem ordentlich den Saft aus den Lippen. Aber das war trotzdem ein sehr besonderes Kinoerlebnis, einmal wegen dieses Kinos. Und dann sind wir in den Saal und wir waren mal familientypisch relativ spät dran. Und der Saal war, glaube ich, es waren 400 Leute oder so, grob geschätzt, meine Erinnerung kann mir auch Streiche spielen. Und gefühlt war der Saal rammelvoll. Wurden noch von einem Saalkollegen mit Taschenlampe so schnell zum Platz geführt und dann ging der Film los und es hat sich beim kleinen Max dann ordentlich eingebrannt, dieses Erlebnis. Trotzdem steht er mehr auf süßes Popcorn.
Er ist auch mein Favorit, wenn es darum geht. Netflix oder Amazon Prime Video?
Mein Netflix heißt Arte.
Okay.
Ich habe weder das eine noch das andere abonniert, aber meine deutlich bessere Hälfte hat Netflix-Abo, deswegen habe ich auch quasi einen Account und klicke da ab und zu mal durch. Zum Beispiel den Antikörper, den ich jetzt neulich gesehen habe, habe ich da geschaut. Und ich überlege, also ich habe halt ab und an mal festgestellt, dass natürlich das Angebot sehr schön groß ist und wahrscheinlich würde sich das kostentechnisch bei mir deutlich positiv auswirken, wenn ich so ein Abo abschließen würde, anstatt Geld in Blu-rays zu stecken. Aber man kriegt dann eben auch mal solche unschönen Überraschungen wie, ja, der Film ist jetzt, also neulich hier die 36 Kammern der Shaolin, der aber bei Netflix nur auf Englisch ist und mit Untertiteln, also diverse Untertitel, aber dann habe ich gesagt, also entweder wenn, dann gucke ich natürlich im Originalton möglichst oder aber die Synchron. Warum soll ich mir jetzt einen chinesisch, kantonesisch, weiß gar nicht genau, Hongkong-Film angucken auf Englisch? Also das war so, dann war ich so, okay, ein Glück habe ich die Blu-ray, geschaut. Oder auch das bei Amazon oder Amazon Prime, wenn man sich dann doch mal einen Film da ausleiht, dass da auch eben manchmal nur auf Deutsch irgendwie ist oder Wir haben auch, glaube ich, mal für einen Podcast bei uns irgendwann mal einen Film geguckt und hatten ihn beide nicht. Und das wollten wir es darüber schnell machen. Und dann, ach so, hier ist nur, also stand zwar Deutsch-OV und dann war aber damit gemeint sozusagen, ja, der Film ist auf Deutsch und Passagen, die früher nicht im Film waren und jetzt wieder mit eingebaut sind, sind noch in der Originalsprache, also so. 2,5 Minuten sozusagen im O-Ton. Das sind sozusagen unliebsame Überraschungen, die man tatsächlich bei DVD Blu-ray vermeiden kann. Aber wie gesagt, natürlich, wenn man jetzt so grundsätzlich einfach nur gucken möchte oder so, ist sowas natürlich ein sehr reizvolles Angebot, ne? Und statt sich dann eben jedes Ding einzeln mal zu holen, ja, hat eben die Welt ein bisschen, die Filmwelt ein bisschen verändert.
Auf jeden Fall. Zum Abschluss die letzte Frage noch. Western oder Comedy?
Ja, kann ich nicht pauschal beantworten. Es gibt immer beiden gute Vertreter, es gibt schlechte Vertreter. Also wenn jetzt sowas wäre wie Spiel mir das Lied vom Tod oder Nackte Kanone, müsste ich trotzdem immer noch sehr grübeln, obwohl Spiel mir das Lied vom Tod noch deutlich geiler ist und ich den mittlerweile auch im Kino sehen konnte. Aber Nackte Kanone ist auch so, den würde ich nicht wegstoßen wollen. Also ich brauche alles. Wie gesagt, ich habe kein Lieblingsgenre so richtig. Ich kann niemanden von der Fernseherkante stoßen.
Dann würde ich schon gerne zum Film kommen wollen. Flashback, Mörderische Ferien ist ein Horrorfilm von Michael Karin aus dem Jahr 2000 und hat eine Altersfreigabe FSK 18. Worum geht's? Die Eltern von Jeanette Fielmann, gespielt von Valerie Niehaus, wurden auf brutale Art und Weise ermordet. Jeanette, damals noch ein Kind, musste diesen Mord ansehen und miterleben. Nach einem Zeitsprung von etwa 10 Jahren sehen wir die gealterte Jeanette in einer psychiatrischen Anstalt. Ihr Psychiater vermittelt ihr einen Job als Französischlehrerin. Sie soll den drei Geschwistern, hier gespielt von Xaver Rutter, Alexandra Neldel und Simone Hanselmann, aus reichen Hause über die Sommerferien Nachhilfeunterricht geben. Nach einiger Zeit gewinnt Jeanette die Sympathien der Jugendlichen, doch ihre Vergangenheit scheint sie irgendwie einzuholen. Und hier würde ich tatsächlich Schluss machen, weil alles Weitere wahrscheinlich zu doll gespoilert ist. Ich würde dich bitten, irgendwie einen kurzen Eindruck mal zu geben oder eine kurze Meinung, ohne jetzt groß zu spoilern, und dann gehen wir noch mal ein bisschen tiefer rein in den Film. Wie du den Film fandest oder wieso, weshalb, warum du diesen Film jetzt ausgewählt hattest. So.
Ja. Also, ja, Flashback Mörderische Ferien. Ein wahrscheinlich immer noch so ziemliches Unikat im Sinne von so deutscher Slasher-Film. Also auch die anderen Filme, die ich jetzt vorhin so genannt habe, sind zwar auch eben Genrefilme, aber jetzt so ein wirklich ein Slasher aus Deutschland. Man könnte natürlich nochmal überlegen, wieso Edgar Wallace eventuell in solche Richtungen geht. Aber mindestens eben so in den letzten 20, 25 Jahren ist das schon so das kleine Pflänzchen in einer sonstigen Wüste. Ich habe mit dem Film durchaus meinen Spaß gehabt, vor allen Dingen, weil da eben noch kein CGI großartig zum Einsatz kam, sondern man sich noch mit handgemachten Effekten da sehr schön ausgetobt hat. Es war jetzt gerade das Wiedersehen nochmal eine sehr, sehr merkwürdige Reise im Sinne von, ja, die Gesichter kommen einem irgendwie vertraut vor und in welcher Vorabendserie hat der mitgespielt, wo war sie dabei und diese Gesichter, Geschichten. Ich fand die Musik sehr schön. Er macht überhaupt keinen Hehl daraus, dass er natürlich hart abkopiert von allen möglichen großen Vorbildern, gerade eben des US-Genre-Films. Aber warum denn nicht? Ne? Lieber gut geklaut als schlecht erfunden. Und ich finde, der guckt sich immer noch gut weg. Wenn man eben vielleicht so auch in der Zeit in ungefähr diesem Alter war, um 2000 rum, ich war da noch nicht in dem Alter. aber ich war da so alt, glaube ich, wie die kleine Valerie, aber vielleicht schon ein bisschen größer. aber das ist ja natürlich, also ne, so dezent Nostalgiegefühl vielleicht mit drin ist, aber dass der sich trotzdem eigentlich immer noch so ganz gut wegguckt, wenn man denn ein bisschen vielleicht auch Interesse für einen Slasher mitbringt, ansonsten kann ich das auch nicht so einschätzen. Ich habe noch immer meinen Spaß gehabt, ja. So würde ich das mal in Kürze, so nenne ich, so sage ich das in Kürze.
Sehr schön. Ich war sehr zwiegespalten, muss ich ehrlich sagen. Ich finde, wenn ich jetzt so retrospektiv das betrachten würde, und dann würde ich sagen, okay, für die 2000er hat er richtig gut abgeliefert, ne? Auch gerade weil er halt in diesen Slasher-Sequenzen sehr brutal doch war irgendwie. Was, sag ich mal, für deutsches Kino doch eher untypisch war.
Hast du ihn das erste Mal gesehen?
Ja, ich habe ihn tatsächlich das erste Mal gesehen.
Ah ja.
Und ich muss halt sagen, für heutige Verhältnisse war es relativ schwierig, auch gerade weil ja doch große Vertreter davor stehen, eben halt ein Scream sozusagen. Und da muss ich halt sagen, so Scream ist halt deutlich so der bessere Film gewesen für mich. Und ich glaube, der Film macht aber kein Hehl daraus, dass es eine gute Kopie ist. So, wir haben die Inszenierung grundsätzlich hat mir auch gut gefallen, vor allem tatsächlich jetzt die Morde oder die Tode, so, die waren wirklich gut gemacht. Das hat man gesehen, dass es handgemacht war, dass es nicht irgendwie noch ein CGI-Gewitter draufgepackt wurde. Und ich sag mal, die Twists, die waren doch gut gemacht. Also hatte ich so jetzt auch nicht erwartet, würde ich behaupten. Mhm.
Ne? Also ich habe den auf jeden Fall, also wie gesagt, damals war ich, 2000 war ich noch längst nicht im Alter 18 zu sein, habe den eigentlich auch nur durch meine Frau entdeckt, glaube ich, letztlich, die dann eben auch meinte, ja, hier, das ist der von da und die von dort und sowieso. Obwohl ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob ich den nicht vielleicht vorher schon mal drüber gestolpert bin. Ich weiß es nicht mehr genau, aber sie war auf jeden Fall, sie meinte, ja, den kennt sie auf jeden Fall, und eben auch, weil da diese ganzen aufstrebenden Stars und Sternchen sozusagen dabei sind.
Ja.
Genau, und die, wie gesagt, die jetzt gerade nochmal frisch geschaut und die davor vielleicht vor ein paar Jahren dann gesehen gehabt.
Nee, ich habe den mit meiner Partnerin jetzt auch das erste Mal sozusagen gesehen, und sie sagte auch gleich, ach guck mal, die war irgendwie bei Verbotene Liebe, die war hier bei GZSZ, und genau, es waren im Prinzip alles die damaligen Seriendarsteller oder Darstellerin. Naja, aber ja, man hat seinen Spaß damit. Ich glaube, es ist so tatsächlich so ein guter Film, um vielleicht mit ein paar Freunden auf der Couch sich einen schönen Abend zu machen. Dafür passt es, glaube ich, ganz gut. Wenn man nicht zart beseitet ist, irgendwie was Blut angeht oder ähnliches. Mhm. Ich würde dann hier einfach mal die Spoilerwarnung raushauen. Und tatsächlich gleich schon mal auf die Twists eingehen, weil die mir doch sehr prägnant im Kopf geblieben sind. Ich fand, er hatte irgendwie drei große Twists sozusagen. Der erste war jetzt ja, dass diese drei Jugendlichen da oder die drei Snobs sozusagen ja sich in die Krankenakte gehackt haben und jetzt diese Geschichte inszeniert haben. Also da ich da habe ich nicht schlecht geguckt. Fand ich aber an sich recht clever, muss ich ehrlich sagen.
Ja, also ich fand es auf jeden Fall in der Sicht, war für mich so, ich habe den Film angemacht, das ist so, ja, und ja, die wo es spielt und so, das ist mir irgendwie alles noch vertraut. Aber ich habe überhaupt keine Ahnung mehr, wie es ausgeht. Lass ich mich mal überraschen. Das habe ich nicht mehr auf dem Schirm gehabt, wo es dann so quasi hingeht. Es war noch so, ja, ich glaube, die werden natürlich völlig überraschend alle irgendwie ihr blutiges Ende finden. Aber warum jetzt und wieso und wer wann? Ja, der Twist, auch oder mit dem, dass sie sich da reingehackt haben, habe ich so gedacht, so, oh ja, naja, ist süß. Und das ist eben so dieses, wo man eben merkt, so, naja, er hat halt irgendwie andere Filme versucht zu kopieren, und wir müssen jetzt irgendwie mal kurz die Sympathien sozusagen verschieben. Und das ist ja vor allem, also der Twist, wenn sie das dann mitkriegen, nee, wo waren doch, ne? Da war das dann, wo sie dann in diese Schockstarre verfällt eigentlich, ne? War das
genau
schon, oder?
Genau, da ist dann so, sie dann in die Schockstarre verfallen. Da wurde uns erklärt, dass sie es ja wirklich alles nur inszeniert haben. Und kurz darauf war sie ja weg. Und dann kam auch der Psychiater dann schon. Und dann hat sich eröffnet, dass sie tatsächlich die Mörderin ist. Das war dann Twist Nummer zwei.
Was natürlich, wobei das natürlich schon so ein bisschen die Frage aufwirft, wenn sie sozusagen, wenn das bei ihr in dem Moment erst ausgelöst wird, stellt sich natürlich schon die Frage, wieso denn schon vorher Menschen umgekommen sind.
Ja.
Oder natürlich könnte man es dann damit erklären, dass es dann eben durch die Träume oder so immer wieder mal schon bei ihr passiert oder so wahrscheinlich, dass sie das dann irgendwie unterbewusst direkt wieder verdrängt.
Genau.
Quasi schlafwandelt.
Ja, und der letzte Twist war ja im Prinzip dann dieser Loop, der dann zum Ende, ja, wo, sag ich mal, die,
genau,
Jeanette nochmal getötet wird, um dann sozusagen einer der drei Geschwister sozusagen, ja, dann wieder ihre Rolle einnimmt. Die fand ich ganz gut, ja, hat so, ich, ne, also, so ein bisschen mich jetzt an Triangle so ein bisschen erinnert. Wobei jetzt Flashback natürlich der deutlich ältere Film dann ist, aber...
Also Triangle sagt mir jetzt auch schon nichts, aber das ist eben, glaube ich, somit das offensichtlichste oder direkteste Zitat eben aus Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Nee, warte mal. Nee, nicht was du letzten Sommer getan hast, sondern Düstere Legenden war das, glaube ich, ne?
Ach so, ja, stimmt.
Der müsste da, glaube ich, wo ich jetzt natürlich auch überlege, ob der vorher gleichzeitig...
Oh, die haben auch alle so irgendwie in der schon. Zeit auf jeden Fall.
Und letztlich, wer weiß, wo die schon wieder alle abgekupfert haben, dass sie diese Wendung noch mit reinbauen. Ja, sehr schön bei dieser letzten Wendung natürlich noch mit Detlef Book, dass er da noch so kurz in der Kamera vorbeischauen kann. Ja, naja, genau, das ist so der Mega-Twist dann nochmal. Also, das war dann so dieses, ja, okay, wir können das Spielchen jetzt noch drei Filme fortsetzen, Flashback 2, 3, 4, 5. Irgendjemand wird sich schon wieder erinnern.
Aber kam ja dann doch nicht.
Ja. Dafür waren dann die Stars wahrscheinlich zu groß.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich habe mir noch ein paar Sachen aufgeschrieben, die mir auch noch irgendwie deutlich im Kopf geblieben sind. Zum Beispiel die Produktplatzierung 1188.0. Ich weiß nicht, ob dir das vielleicht aufgefallen ist.
Ja. Das war erst war es so versteckt, so dieses, ach ja, süß, dieser Bus mit diesem riesigen 1188.0-Banner. Ach ja, damals, stimmt. Ja, als wir das hatten, dann kam hier Alexandra Nell, hatte, glaube ich, das T-Shirt sogar davon an oder so. Und dann bei ihrem, und dann war noch mit ihrer Mobilbox. Ja, das ist die Mobilbox von bla 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 und es ist gerade nicht erreichbar, weil sonst ruft doch die 1188.0 an. Ja. So, ach ja, wie war das noch? 11 später hat die Fußballmannschaft 88, ist meine Omi und ich habe null Ahnung.
Genau.
Verona Feldbusch.
Genau.
Oh, also Gott, so was ist hängen geblieben.
Das war schon sehr aufgedrückt auf jeden Fall. Ich finde, das machen sie heute ein bisschen smarter. Wobei auch.
Aber wenn es eben das nötige Geld bringt, um so eine Produktion auf die Beine zu stellen, sag ich mal, da war ich recht schmerzbefreit. Also, wie gesagt, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen nostalgische Verklärung sozusagen. Ach ja, damals, als es diese Telefonnummernwerbung gab und so, die Auskunft. Naja.
Zu den Morden habe ich mir nochmal. Diesen Mistgabelmord, der war recht saftig und blutig. Also es war gut gemacht. Und dieses Sichel-Ding im Auto. Ich fand, das war so ein bisschen so ein Running Gag. Ich fand, das hat diesen Film tatsächlich nochmal ein bisschen erheitert. So. Also, dass er dieser Spanner ist und sein Auto ständig da vor dem Haus steht. Das war so ein bisschen so diese Parodie-Ding, was mir gut gefallen hat. Das haben sie wirklich smart ausgespielt. Wobei sie halt oft viele Gags meiner Meinung nach total verhunzt haben. Oder ihrem amerikanischen Vorbild nicht gerecht geworden sind.
Also es stimmt auf jeden Fall, ne, dass eben kein komplett bierernster Film ist, sondern eben immer mal wieder irgendwelche gelungener oder nicht so gelungener Humor mit drin ist. Der Spanner-Auto, also Spanner in Anführungszeichen Mord, wirft natürlich mehrere Fragen auf, wie lange, was hat er da für eine Endlosschleifen-Kassette aufgelegt, dass das Lied auch immer
einschneiden.
Wie viele Sicheln gab es denn nun eigentlich, wenn ihm das Ding im Kopf steckt und sie dann noch eine hat? Und wir haben ja die eine gesehen, die ja aus dem wissen nicht, aus diesem Stallhaus, dass sie aus dem Nebenhaus geholt worden ist, aber es muss ja also mindestens noch eine zweite Sichel gegeben haben. Was die Gags angeht, ich fand ja, oh Gott, wie hieß sie, Ella oder so, die dann neidisch war auf die Jenny, die dann eben mit dem Dildo da rumläuft.
Ach so,
und dann kommt da in zwei Getil, wo sie sich dann so umdreht und das Ding wie eine Taschenlampe hält, habe ich auch so, muss ich erstmal selber nochmal kurz gucken, was hat sie denn da jetzt eigentlich? Ist aber völliger Quatsch, die hat doch keine Taschenlampe, hält das einfach so hoch und ist, glaube ich, wahrscheinlich auch eher so ein Meta-Gag, also dass er in der Geschichte an sich überhaupt kein Humor ist, aber er fand das schon trotzdem nicht der super Riesenbrüller, aber eigentlich trotzdem doch eine ganz nette Idee, so an sich, dass eben, zumindest eben man auch versucht, da irgendwie was so aufzulockern oder reinzubringen, dass das eben auch so auftaucht. Ja, und also die Morde an sich, warte mal, der mit der Mistgabel, das war der mit den lockigen langen Haaren. Ja,
genau,
ne?
Genau.
Den, also das war zum Beispiel auch so ein Gesicht, wo ich dachte, ah ja, der war doch, glaube ich, in allen anderen Teenie-Komödien von, also behaupte ich sagen, von Schule, Crazy, was weiß ich nicht, noch dabei.
Genau, irgendwo also
das war da auf jeden Fall ist, so ein, ja. Dich kenne ich auf jeden Fall so, schön, dass du auch da bist, schön, dich mal wiederzusehen. das war schon sehr lustig. Aber sonst, wie gesagt, also die Morde und auch so die Inszenierung, die fand ich durch die Bank weg sehr, sehr schön. Oder also schön in großen Anführungszeichen, denn natürlich nicht schön, wenn jemand stirbt, aber also was da eben für prosthetische oder Sachen gebastelt worden sein müssen, eben der zerteilte Hund, hier ach noch so, einmal ja, Bein aufgehakt und eben Sichel in den Kopf. Blutspritzen und was nicht alles. Mhm. Also das, da habe ich, das eben, das ist ja auch, glaube ich, so ein Punkt eines Slasher-Films, wo man da eben ordentlich seine Qualität zeigen kann und das ist hier auf jeden Fall gegeben, was so die ganzen, den Einfallsreichtum und die handwerkliche Umsetzung der Leichen oder der Leichenteile jeweils dann vielleicht auch nur angeht. Das war schon sehr, sehr schön, fand ich.
Genau, das fand ich auch. Ja, ich weiß nicht, hast du sonst noch irgendwas zum Film, was dir gut gefallen hat, was dir nicht so gut gefallen hat, vielleicht auch?
Ja, was mir auf jeden Fall gefallen hat, ist so eben, wie gesagt, dass er sich ganz ungeniert an diesen ganzen großen Vorbildern bedient, eben wie Scream, wie es dann auch immer mal so einstellt, also diese Split-Diopter-Einstellung, kommt, glaube ich, zwei- oder dreimal in den Küchen, wenn eben, also ganz zu Beginn eben, als sie noch klein ist, steht die Mutter da eben in der Küche hier, Allegra Curtis übrigens, muss ich noch mal nachlesen, ist ja die Schwester von Jamie Lee Curtis, ach so. Also auch das haben sie so als kleine Anspielung mit eingebaut, eben wegen Halloween, und genau, eben das ist am Anfang der Küchenszene einmal dieser Split-Diopter-Shot, wo man eben sozusagen sowohl die Person im Vordergrund als auch eben den Hintergrund scharf hat mit einer Einstellung und dann später eben auf diesem tollen Anwesen da, wenn Elke Sommer irgendwas da zubereitet, eben auch, habe ich jetzt auch noch nicht so viel mit ihr gesehen, aber die ja eben auch so in der europäischen Genre-Geschichte durchaus sich einen Namen gemacht hat. Also da eben sozusagen auch nochmal diesen Film beehrt mit ihrer Anwesenheit. Dann gibt es, ich behaupte, es ist so ziemlich das erste Mal, wenn sie in dem Haus einen Albtraum hat, unsere Hauptfigur. Dann kommen wir so mit der Kamera von oben so in der Draufsicht und wenn jetzt so die Wand noch angefangen hätte, sich so zu bewegen, wenn da irgendeine Hand so versucht hätte durchzugreifen, dann also die Einstellung aus Nightmare, mörderische Träume aus Nightmare on Elm Street, sozusagen 1:1 übernommen. Wie gesagt, die Split-Diopter ist ja auch was Brian De Palma, der sich ja viel eben von Hitchcock hat inspirieren lassen, den er da verehrt hat, erinnert. Und ja, also sozusagen ist vielleicht dann eher so ein bisschen auch Insider-Gedöns. Wenn man jetzt eben, je mehr Filme man gesehen hat, desto mehr legt man da vielleicht auch irgendwie rein. Oder ist dann der Überzeugung, also bin ich jetzt halt der Überzeugung, das ist darauf eine Anspielung und das ist ja wie in XY und dass sozusagen der Killer dann auch so dasteht, dass die Sichel schön in der Kamera ist und man so diesen Blick hat auf das Opfer. Das sind ja auch so sehr ikonische Einstellungen, die da gewählt worden sind, die sich natürlich auch durch irgendwelche Vorbilder ergeben haben. Und ja, also allein schon sozusagen, dass der Killer sich in einem Frauenkleid rumtreibt, ist natürlich absolut Psycho, ne?
Ja, ja.
Und eben all diese Sachen und man nimmt die völlig unverfroren und mischt die alle nochmal so ein bisschen durch. Also das ist was, wo ich eben auf jeden Fall so als kleiner Genre-Fan durchaus meinen Spaß hatte natürlich, ne? Weil das ist so dieses, ja, das kenne ich auch. Und haben sie dann schön sich einen kleinen Gag erlaubt. Und ohne dass das vielleicht jetzt eben so große Filmkunst dann wird oder sowas, aber ja, er macht eben kein Geheimnis daraus. Das finde ich eigentlich auch so. Er könnte ja auch so sich hinstellen und sagen, ich bin jetzt der große Genre-Film und zeige euch mal, wie Kino geht oder so. Nö, also Ich habe mir noch ein bisschen die Extras bei der DVD dann angeschaut. Auch da ist so ein kleines Featurette mit dabei, anscheinend, was dann, nehme ich an, irgendwann auch im Fernsehen lief oder so. Mhm. Wo dann eben auch gesagt wird, ja, und auch wenn es Scream gibt und ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, dieser Film macht es jetzt eben auf Deutsch, so ungefähr. Dass man eben wirklich ganz klar und direkt gesagt hat, so, hier, das erwartet euch und so geht's gleich ab. Ja, mhm. Vor allem auch die Kinoszene fällt mir jetzt gerade wieder ein. Schön so dieses traditionelle, völlig, ja, weiß ich nicht, für mich bisher eher ungekannte, super euphorische, mitgehende Publikum, dieses, vor allem die beiden kleinen Jungs, die ja die Popcorn-Tüte noch wegwerfen und so. Und dann guckte ich eben auch so mit auf die Leinwand, wenn man so zwei, drei Ausschnitte erhaschen, nach so, ah, das kommt mir irgendwie bekannt vor, ist es das Relikt? Und dann wenn sie ja nachher rausrennen, dann hängt so schön über dem Kinoeingang, ja, das Relikt. Kennst du den? Hast du den mal gesehen?
Nicht, dass ich wüsste jetzt tatsächlich.
Okay.
Vielleicht ich glaub, ich mal irgendwann, Idee, aber.
Auf so einer alten Audio-Video-Fotobild oder Computerbild oder irgendwo war der mal als DVD mit dabei. Natürlich auch nur auf Deutsch, aber der hat sich auch so halb ins Gedächtnis eingebrannt, eben mit diesem komischen Monster und kleine Larven auf irgendwelchen Dschungelpflanzen und was nicht alles für Quatsch. Aber das war dann auch wieder so eben, ja, natürlich leicht nostalgisch verklärt, aber. Ich fand diese Kinoszene auch einfach schön, so dieses, wie die alle da mitgehen und Spaß haben. Ich glaube, das überlege, was bei mir so vielleicht das letzte Mal relativ voller Saal, der mitgegangen ist, war wahrscheinlich sowas wie After Passion oder so, wo aber nicht eben, weil das jetzt so ein super Film war, sondern weil man dann auch irgendwann gemeinsam angefangen hat zu lachen oder die Augen zu laut mit den Augen zu rollen, wenn dann die nächste ach so überzeugende, gefühlige Szene kommt und so. Das war dann auch schon, hat sich so eine Saalatmosphäre entwickelt. Und das ist ja im Kino dann auch immer mal ganz schön, auch wenn man die anderen Menschen nie wieder sehen wird und gar nicht kennt, aber dann alle irgendwie auf ihre Weise doch mit dem Film Spaß haben und unterhalten sind. Ja, ach, es sind so viele kleine Dinge wahrscheinlich. Ich fand auch, oder ja, vielleicht möchtest du ja auch irgendwas dazu sagen. Jetzt habe ich so viel gequatscht.
Alles gut. Nein, ich finde auch, der Film ist sich durchaus irgendwie seinen Meta-Geschichten da durchaus bewusst und spielt das echt geschickt aus und das macht den Film charmant. Ich finde den Cast an sich gut besetzt, allerdings die Leistung fand ich jetzt irgendwie nicht so prall. Das war so ein bisschen mein kleines Manko. Aber so an sich finde ich den wirklich sehenswert. Also gerade im Horror-Slasher-Bereich mit einem bisschen Meta-Gag-Humor drin finde ich das durchaus ganz cool. Kann man sich mal geben.
Ne? Ich finde auch, also wie es ja Scream auch, finde ich, sehr, sehr gut gelingt, eben wirklich ein harter Film zu sein. Also ja. Ne, so humorig und spaßig, vor allem dann eben, wie gesagt, auf diesen diversen Metaebenen, gerade auch bei Scream, der ja sehr viel so mit der Horror-Slasher-Geschichte spielt. Und dann aber eben trotzdem abzuliefern. Also wo du sagst, ja, irgendwie habe ich gelacht und so, aber meinem Kind muss ich das jetzt vielleicht nicht direkt zeigen. Nee, und der ist hier ähnlich, also auf der natürlich auch so ein bisschen, manchmal vielleicht auch ein bisschen ungewollten Humor hat angesichts manch einer Dialogzeile oder so, der aber trotzdem dann immer noch das geht mörderisch zu da und da muss man nicht unbedingt trotzdem daneben stehen, wenn dann die Sichel ausgepackt wird. Nein. Oder die Heugabe.
Nein, auf keinen Fall.
Oder der Treppenlift umfunktioniert wird, was weiß ich nicht alles. Oder der Schneepflug, das war auch sehr, also da ist schon ein bisschen auch Kreativität mit dabei und das spricht schon auf jeden Fall für diesen Film. Ja. Ja, was hatte ich denn noch so? Also dieses Kino, die Morde. Ich fand auch, die haben sich auch einen guten Ort so ausgesucht. Das hatte schon so ein bisschen Atmosphäre. Ne? Schön dieses relativ, also eigentlich gedacht hätte ich so abgelegene Anwesen mit einem Pool, der wahrscheinlich, also der sah für mich aus wie, oh Gott, das ist ja fünfmal so groß wie meine Wohnung. was muss das denn erst für ein Haus sein? Und dann drin auch noch ein Pool, wo ich dachte, na okay, da hat jemand wirklich richtig viel Geld. Also wahrscheinlich dieses Haus vom Produzenten oder so gewesen. Das aber dann vor allen Dingen, wenn eben die erste Party da sozusagen zu Ende ist und dieses Mädel mit ihrem Hund und mit dem Dildo in der Hand rumläuft, wenn sie da an der Straße ist und dann auch der Nebel da so ein bisschen mit ins Spiel kommt, das fand ich schon, hatte eine schöne Atmosphäre, das haben sie gut hingekriegt.
Ja, haben sie sehr gut eingefangen. Das
deutlich, deutlich Schlimmeres auf jeden Fall. Also das, wie gesagt, es ist auf jeden Fall, ja, nicht der, es ist jetzt nicht der übermega Riesenfilm oder ein Meisterwerk, aber das ist schon relativ verhältnismäßig kompetent gemacht, sage ich mal. Gerade eben so die Special Effects, die Inszenierung, das kann ich schon sehen lassen. Das muss ich nicht Man muss sich nicht grundsätzlich irgendwo verstecken. Ja.
Nee, er hatte auf jeden Fall seine Momente. Sowohl gute als auch eher weniger gute. Mir ist noch eine Szene, die ich, weil ich sage, eher weniger gute. Ich weiß nicht, ob diese Liebesszene auf dem Berg dort am Wasserfall. Ich fand, die hatte auch, es hätte auch durchaus ein, zu damaliger Zeit ein Erotikfilm sein können. Es war auch sehr stimmungsvoll eingefangen. Aber.
Ja, nein, das ist ein bisschen auch nochmal den deutschen Heimatfilm nochmal irgendwie so, ein plötzliches Idyll so zu erschaffen. So als, also in seiner Übertriebenheit oder seiner Idylle, seinem Kitsch ja vielleicht auch eben dann so als Gegenpunkt zu dem, zu den Schrecken, die dann noch auftreten, ist das vielleicht auch gar nicht so verkehrt, sondern eben also das eben in diese Gegenrichtung nochmal zu übersteigern. Und natürlich zu wissen, ja, okay, die Französischlehrerin, die 22 sein soll und der Typ, der auch wahrscheinlich mindestens 20 ist und ich weiß gar nicht, wie alt sollten die sein?
17, ich habe keine 18, Ahnung.
Also die sollen ja noch Schüler gewesen sein.
Genau, so in das den Sommerferien. Das war
natürlich schon wieder, da mussten auch wir Zuschauer überlegen, ob wir das nicht, ob wir das ohne Psychiater so alles abnehmen und glauben können. Aber ja, stimmt. Aber, nee, genau, die bleibt auch ein bisschen im Gedächtnis. Ne? So dieses, ja, jetzt sind wir in diesem völligen Grün und ist ja auch da wieder, ne? Schönen Ort gefunden.
Ja, doch.
Das hat schon eine schöne Stimmung dann auch in dem Moment. Ja, also das fehlt mir auch heute manchmal. Also selbst bei modernen Filmen, auch die ich auch grundsätzlich gut finde oder so, habe ich aber auch manchmal so dieses Gefühl, dass ja irgendwas ist anders. Ist es das digitale Drehen? Ist es, dass sie vielleicht mehr ohne Stative anscheinend drehen und irgendwie die Kamera mal sehr frei ist und manchmal ein bisschen mehr wackelt und man da mal, also in Anführungszeichen, ja, gut, sind jetzt auch schon wieder 20 Jahre so, da dann eben noch mehr so die statischen Kameraeinstellungen hatte und anders noch da gearbeitet hat. Ich weiß es manchmal nicht und manchmal überlege ich auch, ob ich mir das nicht alles einbilde und das nur irgendwie so im Kopf verkläre, aber dann sehe ich manchmal doch wieder einen älteren Film und denke, ja genau, hier, so wie das gefilmt, wie diese Szene auch geschnitten ist, das ist ein ganz anderes Tempo, ein ganz anderer Einsatz und Können auch, glaube ich, teilweise als bei manch anderem Film, der da irgendwie, wo ich dann denke, ja, jetzt haut das Timing gerade nicht ganz hin oder so und warum wird jetzt geschnitten oder warum wird noch nicht geschnitten und dann verlauft sie uns hin und hier, wie gesagt, nicht das Meisterwerk und auch hier gibt es manche Sachen, wo man kurz überlegt, aber auch der kriegt das irgendwie noch ziemlich gut hin, also da ist schon, man kann das sehr leicht verlachen, ne? Hier Alexandra Nell und der Typ, der im Vorspann oder vor dem Titel im Zug fährt, der sonst im Marienhof oder so mitgespielt hat. Und das sind doch alles nur irgendwelche B- und C-Leute. Aber man kann auch eben denen erstmal die Chance geben und dann auch mal sagen, so, also natürlich ist das im Rahmen der Geschichte trotzdem ordentlich gemacht. Und ja, dann wären die vielleicht jetzt nicht Hollywood-Stars, aber es ist ja vielleicht auch mal schön, ein Gesicht auf der Leinwand zu sehen, was man schon kennt oder so, ne? Ja, mit dem man irgendeine Art von Verbindung hat. Und so wie eben, weiß gar nicht mehr, Drew Barrymore war das bei Scream damals, ne, glaube ich. Im Vorspann einmal hops gehen darf. So darf eben hier, ich habe leider seinen Namen nicht mehr, ich habe gestern nochmal nachgeguckt, aber habe den auch direkt wieder vergessen, darf da eben auch noch so einen schönen Spezialeffekt angemalt bekommen und ja, das darf doch auch mal sein. So.
Ja, auf jeden Fall. Besser als ewig in diesen Daily Soaps gefangen zu sein halt, ne? Und ich sag mal, die fangen jetzt ja meistens nicht alle in den großen Blockbuster-Kinos an, sondern man muss sich ja auch in der Regel erstmal hocharbeiten, von daher passt das schon. Von dir also definitiv eine Cook-Empfehlung sozusagen.
Ja, also ich bin ja sowieso, wenn man diese Frage kommt, sollte man diesen Film gesehen haben, sage ich immer ja, weil sich natürlich jeder seine eigene Meinung bilden muss. Hier kommt natürlich dazu, dass ich den durchaus positiv sehe, diesen Film, und deswegen natürlich gleich doppelt sage, ja, guck ihn euch ruhig mal an. Ist jetzt vielleicht dann auch immer natürlich diese Gefahr, wenn jemand sagt, ah, der ist gut, dann hat man natürlich gleich eine gewisse Erwartungshaltung und denkt dann vielleicht doch, was hat der Mensch darin gesehen? Aber ich glaube, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit oder ein bisschen Aufmerksamkeit für diesen kleinen Film ist trotzdem nicht verkehrt, wenn man den sich mal anguckt. Ich weiß gar nicht, ob du da irgendwelche Infos hast, wie das streamingmäßig aussieht. Ich weiß, dass es den mittlerweile auch auf Blu-ray gibt, die man, glaube ich, relativ leicht kaufen kann.
Den kann man aktuell tatsächlich streamen auf Netflix. ist er frei verfügbar in der 18er Version. Ich denke mal, ich weiß nicht, ob der noch irgendwie Uncut gab oder so, aber ich denke mal nicht. Ich denke mal, der wird so in der 18er gegeben haben. Das war auch in Ordnung.
Ja. Aha, ja, dann sollte das ja für die meisten, oder wenn das jemand hört, hier, die meisten haben ja Netflix oder kennen jemanden, der jemanden kennt, der Netflix hat.
Genau.
Da dürfte es dann kein Problem geben, ja. Ja, nee, genau, also die DVD, ich nehme fast an, bei der Blu-ray könnten auch die Extras noch mit drauf sein, da sind noch so ein paar, also bei der DVD ist natürlich auch so ein bisschen dieses, oh ja, so sahen damals halt DVD-Menüs aus und so. sind noch ein paar Extras, wie gesagt, hier, man kann ein paar Fotos vom Set, es gibt einen einfachen Mitschnitt einmal vom Dreh, das ist also so B-Roll-mäßig fast. Das ist in der Hinsicht ganz interessant, weil einen da eben niemand zuquatscht oder die extra jetzt nochmal für diese Nebenkamera alle nochmal rumhampeln, sondern weil das einfach Eindrücke vom Dreh sind. So ein paar Übersichten von Filmografien, waren noch ein paar nett geschriebene Texte dabei, weil natürlich die meisten halt gerade mal in irgendeiner Serie mitgespielt haben und so. Kurze Interviews waren noch mit drin, waren so ganz kleine Schnipsel. Ja, aber das fällt mir gerade wieder ein, siehst du, bei den Aufnahmen von den Dreharbeiten war nochmal die Musik und dann fällt mir gerade wieder ein, ja, die Musik war eigentlich auch nicht verkehrt. Also natürlich zum einen so die komponierte, also der Score einmal, der noch schönes Orchesterklang hat, wo ich nicht genau weiß, ob da wirklich ein Orchester war oder eine schöne kleine Besetzung, aber auf jeden Fall eben noch so mit Streichereinsatz und natürlich so Jumpscare-mäßige Sachen werden auch unterstützt und natürlich sehr an Scream orientiert, mit diesen Bässen immer mal zwischendrin. Aber dann natürlich auch so die diversen Popsongs, die, nehme ich an, auch eine gewisse Menge Geld gekostet haben dürfen, was so die Lizenzen angeht. Jetzt komme ich natürlich gerade nicht auf den Titel des Liedes. I'm Not Sweet. Und der hat natürlich auch wieder diverse Jugenderinnerungen wach werden lassen. Also kann natürlich dann auch sein, wenn man den Film jetzt zum ersten Mal sieht oder das Lied nicht kennt, dann wird man sich auch sagen, naja, irgendein Popgedudel oder so, aber war dann für mich auch so eine kleine Kopfzeitreise, die dann natürlich automatisch mit ausgelöst wird an irgendwelche verschwommenen Erinnerungen, als man dieses Lied gehört hat. Ja. Weiß nicht, wie es dir da ging. Ob du dachtest, kenne ich nicht oder kanntest du das? Oder?
Ist gerade gar nicht mehr bei mir im Kopf drin. Aber mir ist der Score auf jeden Fall auch aufgefallen. Zum einen natürlich was du schon gesagt hast, dieses Orchestrale zu diesen Horrormomenten jetzt, ne? In Vorbereitung halt vielleicht auf einen Jumpscare oder so, das ist mir schon aufgefallen. Das war halt, kann man schon halt auch aus Scream oder ähnlichen Sachen halt. Und ja, doch, Popsong, ja, aber ich, wie gesagt, ist mir gerade gar nicht mehr im Kopf. Ich habe den, glaube ich, vor 2 Wochen gesehen, den Film. Und ist mir tatsächlich ein bisschen gerade raus, der Song.
Jetzt muss ich gerade wieder noch an die Szene in der Anstalt denken. Also da wurde auch wirklich die komplette Klischeekiste aufgemacht. Also, Menschen, die nicht ordentlich essen können, alte Menschen, die irgendwelchen Blödsinn machen. Star Wars, die Star Wars-Anspielung auch da wieder eben so komplett drauf gewesen. Und auch das, ja, ein Gag, der wahrscheinlich, weiß ich nicht, wenn Leute es heute sehen, also klar, Prinzessin Leia, so diese wie heißt das hier, Zimtschnecken-Frisur. Und wenn sie dann sagte, ja, das ist ja Darth Maul. Und ja klar, wie muss das gewirkt haben auf das Publikum damals? 99 ist, glaube ich, Episode 1, ne? Frisch raus gewesen. Und ein Jahr später, oder weiß ich, in welchem Abstand kommt dann dieser Film? Und ich nehme an, diejenigen, die in diesen Film gegangen sind, werden wahrscheinlich Star Wars mindestens ansatzweise mal irgendwie gesehen haben und gerade auch den Episode 1. Wenn ich jetzt nicht weiß, ob das heute noch für alle funktioniert, also Leia erkennt man sozusagen in der Nachstellung, finde ich, aber ob jeder mit Darth Maul dann was anfangen kann, keine Ahnung. Aber habe ich auch so gedacht, ja, genau, zeig das ruhig, mach mal hier, zeig mir mal alle deine Vorbilder, an wen du dich noch orientiert hast und wen du so magst. Das John Carpenters Vampire-Poster, was da noch in dem Einzimmer irgendwo hängt, glaube ich, fällt mir jetzt auch gerade wieder ein, wo ich sagte, ne, ja genau, also wie gesagt, ne, sowohl inszenatorisch als auch eben solche direkten Referenzen sind da eben ja irgendwas enthalten.
Ja.
Und vielleicht ist es auch, wenn man die Filme eben noch nicht kennt, ist das dann vielleicht auch ein kleiner, guter Einstieg, um dann zu merken, aha, loszugehen und zu gucken, wo kommt das eigentlich her? Oder wer weiß, wo man dann wieder was davon entdeckt, was man eben in diesem Film zum ersten Mal sieht, aber das eigentlich schon von woanders herkommt.
Okay. Dann würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf, Max. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir. Würde mich freuen, vielleicht das ein oder andere Mal nochmal vielleicht zu Gast sein kannst. Ja, vielen Dank.
Du hast meine Studio-Link-Nummer. Sehr schön.
So, das war's, Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wenn ihr von Max nicht genug kriegen könnt, könnt ihr ihm folgen auf Twitter unter @mmexx88 oder auf Letterboxd @mmexx. Und ich bin der @campingbeutel. Mich findet ihr auf Twitter, Instagram oder auch auf Letterboxd. Und damit ihr nicht die nächste Folge verpasst, drückt doch einfach auf Abo. Vielen Dank. Bis dann. Ciao.